ARD.
Die Community ist wieder zusammen. Hallo, ihr lieben Lieblinge.
Community, echt.
Community.
Dass wir sowas sagen würden. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Community sind. Wir sind einfach Lieblinge.
Ja, die Lieblings-Community. Wir sind beschenkt. Wir sind alle miteinander beschenkt. Das ist das Tolle. Danke für eure wirklich schönen Geschichten, die so viel über das Leben erzählen. Und davon haben wir heute auch wieder ein paar natürlich. Und die erste kommt von Friederike Hage. Ja, wer wäre nicht gerne Friederike gewesen in dieser Situation? Pass auf, es ist sehr schön. Also, euer kurzes Gespräch über das Geld finden. Das war letzte Woche, glaube ich.
Ja.
Wo jemand Geld gefunden hat. Es war übrigens Sarah Gmür, wenn ich das nochmal kurz, die Schweizer Autorin, die damals ihren Fuß auf diesen, ich glaube, 10-Euro-Schein dann sozusagen gestellt hat. Und als keiner mehr da war, hat sie das Geld
genommen.
An sich genommen.
Und dann kam der Nachbar und sagte, habe ich übrigens gesehen.
Am nächsten Tag, nicht so toll. Ja, es war Sarah, ich hab noch mal nachgehört. So, euer kurzes Gespräch über das Geldfinden hat sofort eine Erinnerung in mir geweckt. Eine Geschichte, die einfach zu gut ist, um sie für mich zu behalten. Also nutze ich die Gelegenheit und teile sie euch mit, bevor sie wieder still und heimlich in meinem Kopf verschwindet. Was man sich kaum vorstellen kann. So, vor einigen Jahren war ich mit einer Kommilitonin auf dem Weg zu einer Uni-Architekturexkursion nach Riga. Wir machten in Berlin eine Bahnzwischenstation und warteten vor der Haustür meiner Tante, die noch schnell über den Markt flitzte. Es war ein sonniger Nachmittag, wir standen dort, angenehm müde vom Reisen und ließen einfach den Moment wirken. Also vielleicht haben sie die besucht dann, Zwischenstation in Berlin, sie haben die Tante besucht, die ist aber gerade nicht zu Hause, sondern war noch kurz auf dem Markt. Sie warteten einfach reiseschwer vor diesem Haus. Mhm. Es war ja ein sonniger Nachmittag. Und dann sahen wir plötzlich, wie etwas durch die Luft tänzelte. Erst dachten wir an herabfallende Blätter. Berlin kann ja manchmal poetisch sein. Doch die Blätter, als sie näher kamen, stellte sich heraus, sie hatten Zahlen, Farben und Wasserzeichen. Vor uns rieselten tatsächlich Geldscheine vom Himmel. Nicht ein oder zwei, sondern ein ganzer kleiner Schwarm. 20er, 50er, völlig unbeeindruckt vom Gesetz der Vernunft. Wir sahen uns an, beide sicher, dass wir gerade Zeugin eines modernen Großstadtmärchens wurden. Kein Fenster war offen, niemand rannte panisch herum, niemand suchte nach verlorenen Schätzen. Also sammelten wir vorsichtig ein, was da zu Boden segelte, und kamen am Ende auf 350 Euro. Wir erzählten alles meiner Tante, klingelten das ganze Haus durch, sogar das Nachbarhaus. Niemand wirklich vermisste Geld. Niemand hatte am Fenster gesessen, niemand hatte irgendetwas fallen lassen. Also saßen wir kurze Zeit später in der Küche, starrten auf diesen unverhofften Schatz und wussten nicht recht, was wir nun damit anfangen sollten. Zur Polizei bringen erschien uns in dem Moment genauso sinnlos, wie alles einfach zu behalten. Wir entschieden uns schließlich für eine salomonische Lösung. Die Hälfte spenden, die andere Hälfte in die Exkursion investieren. Diese Szene, wie mitten in Berlin plötzlich Banknoten durch die Luft schweben, werde ich wohl nie vergessen. Und manchmal schaue ich noch heute automatisch nach oben, wenn ein Windstoß kommt. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, wir waren damals Studentinnen, chronisch knapp bei Kasse, und diese 350 Euro waren für uns eine wirklich große Summe. Vielleicht hat das Ganze sich auch deshalb ein bisschen wie ein kleines Wunder angefühlt. Liebe Grüße und eine besinnliche und gemütliche Adventszeit von Friederike.
Ich meine, das ist wirklich ein Rätsel.
Das kann ja vor allem auch nicht so weit geflogen sein, das Geld. Also es kann ja nicht sein, dass es irgendwo in Moabit, so gestartet ist, dann würde das Geld ja nicht zusammenbleiben.
Nee.
Also es muss ja schon
aus dem Haus rausgekommen sein.
In irgendeinem Haus in der Nachbarschaft lag wahrscheinlich, war das Küchenfenster offen und in irgendeiner Küchendose war das Geld und der Wind hat das irgendwie raustransportiert. Aber wer weiß, vielleicht meldet sich jetzt irgendjemand.
Meinst du?
Er sagt, mir ist damals Geld aus dem Fenster geflogen in Berlin.
Welches Jahr kriegen wir das zurückgerechnet?
Wir wissen es nicht genau. Es ist auf jeden Fall vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren.
Okay.
Ja,
Friederike Hage. In Berlin. Irgendwo.
In Berlin, genau. Ich weiß auch gar nicht, wo sie waren. Das hat sie nicht geschrieben, wo die Tante wohnte. Aber ich meine, das ist doch eine so abgefahrene Story, oder? Man glaubt doch wirklich, man ist in einem Märchen.
Ja.
Also, ja, es ist so. Dann haben wir Konstanze. Heute wird es für mich ernst. Ich muss euch unbedingt schreiben. Mhm. Ich gehöre wohl zu der größeren Gruppe von Lieblingen, die euch durch euren Besuch bei 3 nach 9 zugelaufen sind. Süß.
Ja.
Zugelaufen. Ich heiße Constanze und ich bin 68 Jahre alt. Da ich alleine stehend mit meinem Hund Timmy bin, höre ich täglich zu meinem Frühstück verschiedene Podcasts, Donnerstag vorwiegend euren, mit den vielen zu Herzen gehenden Geschichten aus der Lieblingsfamilie. So auch heute und diese Sendung traf mich zutiefst ins Herz. Die Geschichte von Ruth, dem Hausbrand und seinen Folgen. Sagt sie, ich war mit meinem Mann 45 Jahre zusammen, davon 41,5 verheiratet. Mein Mann war auch älter als ich, 13 Jahre. Im Frühjahr 2021 verstarb mein Vater und ich zog in mein Elternhaus, 500 Meter entfernt von der Wohnung meines Mannes und mir. Wir sahen uns täglich, aßen zusammen zu Mittag. Ich kümmerte mich weiter um seine Wäsche. Er half mir zum Beispiel bei der Auflösung des Haushalts meiner Eltern. Dennoch tat die räumliche Trennung unserer Beziehung sehr gut. Denn es hatte sich eine teilweise unnötige, ungute Stimmung zwischen uns altem Ehepaar eingeschlichen. Und diese verschwand wieder durch unsere eigenen Reiche. Das finde ich schon mal ganz interessant. Träumen ja viele davon. Ein bisschen räumliche Trennung, weil es einfach gut tut.
Aber ich, kurzer Exkurs, ich musste so viele, oder ich habe so viele, ist kein Zwang, war vielmehr sehr schön. Ich habe viele Interviews geführt, als ich Werbung gemacht habe für Dann passiert das Leben, für den Film. Und dann fragte man mich immer, was würden Sie denn den beiden, diesem Ehepaar, das auch in so einer Sackgasse steckt, nach so einer langen Ehe, was würden Sie den beiden denn raten? Habe ich auch in dem ein oder anderen Interview gesagt, räumliche Trennung.
Ja.
Und dann gucken, ob man einander vermisst und ob man sich freut auf Zeit miteinander.
Ja.
Also da hat Constanze ohne eigenes Zutun für so eine gute Situation gesorgt.
Ja. Mein Mann war über 40 Jahre technischer Leiter sowie Brand- und Sicherheitsbeauftragter eines kleinen Privattheaters. Dies ist für die folgende Geschichte wichtig. Am 2. Mai 2024 brannte unsere Eigentumswohnung in einem Vierparteienhaus aus. Sie ist seitdem unbewohnbar. Als Ursache wird vermutet, dass sich Asche aus einem Kachelofen in der Wohnung, die mein Mann vormittags in einen Eimer auf den Balkon schüttete, durch einen nächtlich aufkommenden Wind erneut entzündete und die entstandene Stichflamme die Dachbalken und Holzverkleidung des Dachüberstands über dem Balkon in Brand setzte. Oh. Denkt man auch irgendwie, ey, krass, wie sowas passieren kann.
Ja.
Hätte man ja auch nie mit gerechnet. Da mein Mann nicht mehr so gut hörte, schaute er zu diesem Zeitpunkt mit Kopfhörer eine Fernsehsendung und bekam zunächst nichts von dem Brand mit.
Oh nein.
Erst als sich die Rauchmelder im Dachgeschoss lautstark meldeten, nahm er die Kopfhörer ab, um nach der Ursache zu schauen. Er vermutete, dass die Batterie eines Rauchmelders gewechselt werden musste. In der Zwischenzeit hatten die Nachbarn schon den Brand bemerkt, die Feuerwehr informiert und versucht, meinen Mann aus der Wohnung zu läuten. Die Wohnung war nach über 4 Stunden Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar, ist es bis heute nicht. Er wurde unverletzt gerettet und außer Sachschäden in der darunterliegenden Wohnung kam Gott sei Dank keine Person zu Schade. Mein Mann zog in dieser Nacht zu mir und blieb vorerst 3 Wochen, ehe er in ein Appartement umzog. Wir hatten die Wohnung 4,5 Jahre vorher unseren beiden erwachsenen Kindern überschrieben, hatten jedoch Nießbrauch darauf. Auch so ein krasses Wort, Nießbrauch. Ja, das Wort heißt Nießbrauch. Wenn man also selber dann noch. Sie schreibt es mit SZ.
Okay.
Nießbrauch haben heißt wohl, das ist überschrieben, aber du hast lebenslanges Wohnrecht oder so.
Okay.
Solange du noch am Leben bist. Ja, Nießbrauch. Seitdem kämpft meine vor Ort lebende Tochter um die Wiederherstellung der Wohnung. Die Wohnungsgebäudeversicherung übertrug die Schadensregulierung an eine Projektmanagementfirma. Diese kümmerte sich um die entsprechende Gewerke. Ein Großteil der Arbeiten wurde von einer Baufirma übernommen. Nun, 1,5 Jahre später, ist diese Wohnung zwar teilweise saniert, aber das mit erheblichen Mängeln. Und meinen Kindern bleibt wohl nur eine Lösung der Katastrophe mit Hilfe eines Rechtsanwalts und zahlreichen Gutachtern. Mein Mann hat ab diesem Ereignis zunehmend körperlich und geistig abgebaut. Wir waren bei Ärzten in einer Gedächtnisambulanz, beim Hörgeräteakustiker. Er wurde zu meinem 3. Kind. Im Januar diesen Jahres teilte uns die Wohngebäudeversicherung der WEG, Wohnungseigentümergemeinschaft, mit, dass wir 30% des Schadens selbst tragen müssten. Als ich mit meinem Mann beim Mittagessen darüber sprach, dass zu den schon vorhandenen Sanierungsproblemen und Sorgen mit der Wohnung nun ein weiteres großes Problem hinzugekommen ist, sprach er zunächst nichts und fragte schließlich, was machen Sie, wenn ich das nicht bezahlen kann? Ich konnte ihm keine Antwort darauf geben. Nach weiteren 5 Minuten Schweigen fragte er mich, und was machen Sie, wenn ich nicht mehr da bin? Diese Frage wies ich entrüstet zurück und sagte meinem Mann, dass wir und die Kinder das alles irgendwie schon lösen würden, eventuell mit rechtsanwältlicher Hilfe. 6 Tage später, am 23. Januar, verstarb mein Mann im Krankenhaus nach einem massiven Herzinfarkt. Wir hatten auch an diesem Tag zunächst gemeinsam zu Mittag gegessen und unseren anschließenden Kaffee mit etwas Gebäck, wir liebten beide Loriot, genommen. Kennst du den Sketch? Ich weiß nicht, mit anschließendem Kaffee und etwas Gebäck? Er bezieht sich auf irgendwas, aber ich kenne ihn
anders. Ja, das klingt sehr nach Loriot.
Ja. Da er aber kreidebleich war, rief ich den Notarzt. Es war für die Kinder und mich ein unglaublicher Schock, auch wenn ich heute glaube, dass mein Mann an dem Broken-Heart-Symptom verstorben ist. Mein Sohn kam noch am späten Abend aus der Schweiz, wo er seit 11 Jahren lebt. Seine Frau fuhr, er war zu aufgewühlt. Die folgenden Tage organisierte er mit mir und meiner Tochter / seiner Schwester die Beerdigung und all die vielen Formalitäten, die ein Todesfall mit sich bringt. Am 2. Tag, nachdem mein Mann verstorben war, schien die Sonne. Und mein Sohn schlug vor, dass wir, er, seine Frau und ich, einen Ausflug machen sollten. Irgendwo ins nahe Alpenvorland, wo mein Mann so gerne hinfuhr. So fuhren wir nach Polling, wanderten zur Stoa 169. Kennst du das? Einer von verschiedensten Künstlern gestalteten Halle mit 121 Säulen. Wow. Alles Großbuchstaben. Stoa 169. Gingen in die Klosterkirche, zündeten Kerzen für meinen Mann und die verstorbenen Großeltern an, aßen sehr gut in der Klostergaststätte zu Abend und kehrten mit sichtlich froher Stimmung nach Hause, in mein Elternhaus, zurück. Plötzlich erschrak ich über unser Lachen und Schwärmen über diesen wundervollen Wintertag. Durften wir 48 Stunden, nachdem mein Mann uns verlassen hatte, so fröhlich sein? Allen, die in den kommenden Tagen mit uns sprachen oder sich anlässlich des Todes meldeten, erzählte ich von meinem schlechten Gewissen. Doch alle meinten, dass dieser Ausflug uns wieder neue Kraft gegeben hat, die noch anstehenden großen Herausforderungen zu meistern und mein Mann genau das sich gewünscht hatte. 10 Monate später bin ich wieder hoffnungsvoll und mehr froh als traurig gestimmt, auch wenn, wie schon beschrieben, die Wohnung noch lange nicht wiederhergestellt sein wird. Nur gut, dass ich in meinem Elternhaus leben kann und auf meinen Niesbrauch nicht angewiesen bin und mein Mann die vielen weiteren Probleme nicht mehr mitertragen musste. So traf mich heute Ruths Geschichte zutiefst ins Herz und ich musste wieder sehr weinen. Ihr Mann, der ruhende Pol, ja, wie bei mir über sehr, sehr lange Zeit, 15 Jahre älter, meiner 13 Jahre älter, Herzinfarkt, im Krankenhaus verstorben, darf man einige Tage später fröhlich Halloween feiern. Ja, war das heute Serendipity? Guck mal, sie geht sogar so weit, dass sie diese Geschichte als Serendipity erscheint. Ja, jetzt, da ich den Liebling meine entsprechende Geschichte schreibe, geht es mir wieder besser. Sehe, dass andere dieses Lebenspackerl fast identisch mit sich tragen und nach 2 Jahren seit dem Tod des Partners sich wieder über viel Positives im Leben freuen können. Meine Kinder sind mit 38 bzw. 40 jetzt nicht mehr bei mir, aber dennoch, wenn meine Balance auf dem Lebensseil wackelt, mein Sicherheitsnetz, in das ich notfalls fallen kann. Seit Sommer diesen Jahres empfinde ich täglich zunehmend mehr Dankbarkeit, Zufriedenheit und Zuversicht. Was positive Gedanken alles bewirken können, was für eine Kraft von ihnen ausgeht, unglaublich. Danke an alle Lieblinge für ihre Offenheit, ihre Menschlichkeit, ihre zu Herzen gehenden und trotzdem aufbauenden, wundervollen, das Herz erwärmenden Geschichten. Danke dafür. Bleibt gesund und voller Lebensmut. Herzliche Grüße von Konstanze. Guck mal, so positiv. Trotz solcher Hammergeschichte. Also es war jetzt,
man kann sich das gar nicht vorstellen. Ein Feuer ist für uns nicht vorstellbar. Also ich oder? Für dich doch auch nicht. Wir sind davon noch nie betroffen gewesen.
Zum Glück nicht.
Aber wir können uns das nicht vorstellen, was das bedeutet. Und auch sowas zu verlieren, weißt du, eine Wohnung. Also das ist natürlich alles, was materiell ist. Und wir sagen, naja, wenn wir überlebt haben, ist doch schon mal gut. Und trotzdem muss man sich dann damit rumschlagen, ne?
Ja.
Wie hat sie ja schon angedeutet, mit Rechtsanwälten und diese alles, was da, oh Gott, Schadensersatz und Versicherung und den ganzen Kladderadatsch. Aber toll, dass sie die Geschichte teilt. Klasse, ja. Danke, Konstanze.
Ja. Özlem Mantay. Ich bin erst seit der Marmeladenfolge dabei. Das finde ich so super. Ich wüsste schon gar nicht mehr, ging es da um das Quittengelee? Ach nee, Marmelade, weil man Marmelade nicht mehr Marmelade nennen darf. Das ist noch gar nicht so lange her. Stimmt, das meint er mit Marmeladenfolge.
Und kannst du uns mal ein Update bitte geben, wann wir die Kai-Folge sehen bei Gefragt, Gejagt?
Ja. Ich darf es noch nicht sagen.
Das Datum darfst du nicht sagen?
Also, pass mal auf.
Nein, dann sag's nicht, nicht, dass du verhaftet
Nein,
wirst.
Ich bin nicht ganz sicher, ob Kai das sagen darf. Kai sagt, nach der Folge erzählt er auf alles. Jeden Fall.
Aber dafür müssen wir erst das Datum
ich kann's jetzt
wissen.
Sagen. Ich kann es jetzt sagen.
Okay.
Die Folge war gestern Abend, am 5. Dezember.
Das kann doch wohl nicht wahr sein, Chrissy. Wir haben die verpasst.
Nein, ist doch in der Mediathek. Die lief wahrscheinlich sowieso um 17.10 Uhr. Da waren wir alle noch bei der Arbeit oder beim Einkaufen.
Glotzig sofort, Nein, wenn wir
ARD,
aufgelegt
Mediathek.
Haben.
ARD, Mediathek.
Glotzig genau. sofort.
5. Dezember, die Folge von Kai. Sprich, gestern Abend, wir haben diese Folge jetzt hier dem 5. Dezember aufgezeichnet. Aber gestern Abend, wer uns also frisch am Donnerstag, den 6. Dezember hört, gestern Abend lief die Folge.
Chrissy, dann sind wir doch in der nächsten Ausgabe, werden wir mal schön mit ihm quatschen.
Genau, so machen wir das. Ich bin auch gespannt, weil er hat ja auch nichts verraten dürfen. Also er hat auch mir nichts gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie es lief. Ich glaube, es lief wohl ganz gut, weil ja Klussmann hat ja ein Foto geschickt von den beiden.
Ja.
Aber ich bin auch super gespannt. Ich glaube, das lief richtig gut, wenn du mich fragst. Aber es ist nur eine Vermutung.
Okay. So, Özlem, Entschuldigung.
Zurück zu Özlem. Ich höre euch erst seit der Marmeladenfolge, zähle mich aber schon zu den eingefleischten Lieblingen. Das ist toll. Ich höre euch ganz oft bei meinen abendlichen Spaziergängen und freue mich auch schon immer, guck mal, beim Einspieler auf die Folge und muss aufpassen, nicht laut mitzusingen. Liebling! Ich möchte, auch wenn ich noch sehr frisch dabei bin, eine Geschichte mit euch teilen. Entschuldigt bitte, das ist doch gar nicht logisch. Man kann ab dem ersten Tag eine Geschichte teilen. Man muss doch nicht lange dabei sein, um eine Geschichte teilen zu dürfen, Leute.
Und wenn man lieber nur zuhört und lieber ein stiller Liebling ist, das ist auch okay. Das ist ja das Verrückte bei uns. Können ja alle machen, was sie wollen.
Ja.
Aber super, raus mit der Geschichte.
Vor kurzem war ich in einer Drogerie einkaufen und hatte gerade meinen Einkauf eingeladen, als ich von einem jungen Mann angesprochen wurde. Er fragte, ob ich etwas Kleingeld hätte. Da ich dort regelmäßig einkaufe, hatte ich den Herrn schon häufiger gesehen und gebe ihm in der Regel auch immer etwas. Ich finde es sehr wichtig zu teilen und spende immer, wenn ich kann. Leider hatte ich dieses Mal kein Bargeld dabei und bot ihm an, für ihn aus der Drogerie etwas zu kaufen. Er nahm das Angebot an und bat mich, ihm eine Nagelschere zu besorgen, da er keine besaß. In dem Moment ging ein Ruck durch meinen Körper. Ich wurde mir noch mal stärker bewusst, wie selbstverständlich für uns so vieles ist. Wir gewöhnen uns an, nicht hinzuschauen und vielleicht mal ein paar Euro aus der Tasche zu ziehen. Aber es ist so wichtig, jeden Menschen als genau das wahrzunehmen. Ein Mensch mit ganz normalen Bedürfnissen. Ich bot ihm dann an, mit mir zusammen in die Drogerie zu gehen und für sich selbst einzukaufen, was er noch so braucht. Wir gingen in den Laden und er war sehr bescheiden und zögerlich, tatsächlich mehr zu kaufen. Letztendlich kaufte er sich die besagte Nagelschere, etwas zu trinken und ein Deo-Spray. Der ganze Einkauf kostete mich etwas über 8 Euro. Wirklich nicht die Welt. Ich wollte diese Begegnung mit euch teilen, da ich hoffe, vielleicht den ein oder anderen Liebling achtsamer durch die Welt gehen zu lassen. Nehmt die Menschen wahr, egal wer vor euch steht, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit. Kein Mensch sucht sich aus, auf der Straße zu leben. Da stecken Schicksale dahinter, über die wir nicht urteilen sollten. Ich weiß, dass auch 8 Euro für einige viel Geld ist, aber nehmt euch die Zeit, ein paar Worte mit den Menschen zu wechseln oder schenkt ihnen wenigstens ein warmes Lächeln. Danke für den schönen, warmherzigen Podcast. Özlem aus Kiel. Das ist richtig, was er sagt. Und was für eine schöne kleine Aktion. Was kann ich Ihnen kaufen? Kommen Sie, suchen Sie ein bisschen was aus. Ja. So. Oh, zum Shakespeare vielleicht ganz kurz. Carolyn hat uns geschrieben, unsere Native Speaker in Residence. Meine Tochter hatte ja letztes Mal geschrieben. Kurz. Eine Sache ist mir als Native Speakerin in Residence am Herzen, liegt mir das. Und zwar, es geht um das Shakespeare-Sonett, das ihr in der letzten Folge angesprochen habt. Da ich ja nun nicht nur Irin, sondern auch Britin bin, ja, das geht, wollte ich gerne etwas aufklären. Ich liebe Shakespeare-Sonette seit meiner Jugend und beschäftige mich seit einiger Zeit wieder mehr damit. Carolyn ist ja selbst Musikerin. Für meinen ersten neuen Song, der im Januar rauskommt. Der hat nämlich Referenzen zu Shakespeare und Jane Austen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall wollte ich Sonett 130 einordnen, denn ihr hattet gesagt, dass er darin seine Liebste so fertig macht, weil er sie ständig mit besseren Dingen vergleicht. Nee, erinnerst du dich noch?
Die größte, My Mistress, I Say Nothing Like the Sun, der sagt, ich liebe die so sehr, dass ich sogar toll finde, dass sie so ein Trampel ist und dass ihre Haare wie Drähte sind und dass ihre Lippen nicht rosenrot sind. Nein, das ist eine Liebeserklärung. Habe ich das falsch?
Ich weiß es nicht. Caroline hat es einfach so anders verstanden.
Entschuldige.
Auf jeden Fall, sie sagt, es könnte so wirken, aber entscheidend ist das Couplet am Ende. Die letzten zwei Zeilen, die meist eine Zusammenfassung oder Wendung bringen. Das Couplet bedeutet übersetzt in etwa: Und doch, ich schwöre bei Gott, glaube ich, dass meine Liebste so besonders ist wie jede Frau, die durch trügerische Vergleiche herabgesetzt wurde. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Im ganzen Sonett vorher verspottet Shakespeare die poetischen Klischees seiner Zeit. Mhm. Schnee für weiße Haut, Koralle für Lippen, Rosen für Wangen. Er nimmt all diese Bilder und dreht sie um. Ihre Haut ist nicht wie Schnee, ihr Atem riecht nicht wie Parfum, sie ist keine Göttin. Er sagt,
super.
Sie ist eine echte Frau, keine poetische Fantasie. Und er liebt sie genauso, wie sie ist. Ja. Er verspottet also die Tradition der Lyrik, nicht seine Liebste. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären.
Super, super gut, Caroline, denn das habe ich vielleicht falsch dargestellt. Aber
wir wissen es nicht genau. Aber, vielleicht
aber das
hat
ist
sie
das
auch
Schöne an diesem Gedicht, dass man kurz auf die falsche Fährte geführt wird.
Ja.
Ne? Also er vergleicht immer, sagt, also wenn das und das das Beste ist, dann hat meine Liebste genau das Gegenteil. Wenn, dann. Also diese Gegenüberstellung. Aber genau wie sie es interpretiert hat. Super, danke.
Und zu Christians Frage wegen des Drahts. Ich glaube, ich hatte damals gefragt, echt, hatten die damals schon Draht zu seinen Zeiten? Ja, gab es, sagt sie. Er wurde für Haarschmuck und Kleidung benutzt, oft aus Gold oder Messing.
Oh.
Und ich habe nochmal genauer recherchiert. Draht gibt es seit ca. 4000 vor Christus.
Upsi.
What? Ja, und wie klein die Welt ist. Lustig, dass ihr in der letzten Folge über Patricia Kelly gesprochen habt. Sie hat nämlich auf unserer Hochzeit gesungen.
Was ist hier denn los?
Ja, die irische Community, die kennt sich. Wie lustig, ne?
Sag mal.
Ja. Gehabt euch wohl, eure Carolyn. Und Weihnachten kommt ja immer näher, lieber Christian. Sag Bescheid, wenn du die Aufklärung für das Rätsel deiner musikalischen Weihnachtskugel möchtest. Ich hatte letztes Jahr auch wieder diese Weihnachtskugel mit dem kleinen Glockenspiel.
Ja.
Habe ich ja klingen lassen. Wir konnten aber nicht rausfinden, was ist das genau für ein Song. Sie hat ihn erkannt.
Sie weiß es.
Sie weiß, welcher es ist. Allerdings weiß sie jetzt nicht mehr, wie es geht. Deswegen muss ich ihr eine Aufnahme nochmal schicken. Und nächste Woche kann sie uns sagen.
Wir möchten dir die Auflösung aber erst zum Geburtstag schenken. Oder erst, wenn es wirklich Weihnachten ist.
Aber 1. Dezember weihnachtet's ja überall. Ich meine, was Dominosteine und Lebkuchenherzen angeht, weihnachtet's schon seit September.
Also ich kann den 1. Dezember kaum abwarten, weil wir ja ab dem 1. bei uns zu Hause, ab dem 1. Dezember läuft in Heavy Rotation diese Charlie Brown CD, die ich auch ständig verschenke. Ich bin ja nicht ein Suchtmensch, aber ich kann es kaum erwarten.
Okay. Ja, cool. So, noch eine Geschichte von Simone zur Gleichzeitigkeit des Lebens. Gestern habe ich den Podcast vom 27.11. gehört. Diese Gleichzeitigkeit des Lebens, das habe ich vor mittlerweile mehr als 7 Jahren auch erlebt. Ich war mit unserem ersten Kind schwanger, das im Bauch sehr lebhaft war. Mein Vater hatte Krebs und die Krankheit schritt im Laufe meiner Schwangerschaft rapide fort und irgendwann war klar, dass er wohl die Geburt unseres Kindes nicht mehr miterleben würde. Sein Wunsch war es, zu Hause zu sterben, sodass er 3 Wochen vor seinem Tod für die finale Phase seines Lebens von der Palliativstation in mein Elternhaus nach Hause verlegt wurde. Aufgrund meiner Schwangerschaft hatte ich ein Beschäftigungsverbot und konnte die ganzen 3 Wochen bei ihm und meiner Mutter sein. Auch meine beiden Schwestern. Mein Mann und mein Schwager konnten sich das weitestgehend einrichten. Da Papa nicht allein sein wollte, hielten wir 24 Stunden Wache an seinem Bett und hatten noch einige lustige und wertvolle Momente. In diesen Wochen machte ich wohl die intensivste Erfahrung meines bisherigen Lebens. Ich hielt die Hand meines sterbenden Papas, während in mir neues, kleines, zartes, wildes Leben heranwuchs. Meine Schwestern und ich, eine davon übrigens auch schwanger, waren auch im letzten Moment seines Sterbens bei ihm und hielten seine Hand. Wir waren also zu 6. Mein Papa, der diese Welt leider viel zu früh verließ, meine beiden Schwestern, ich und die beiden ungeborenen Babys, in denen er ja doch auch irgendwie weiterlebt. Todtraurig und wunderschön zugleich. Mein Vater starb schließlich auf den Tag genau 2 Jahre nach seiner Diagnose und nicht einmal 3 Monate vor der Geburt unserer Tochter. Ich erzähle unseren Kindern viel von ihrem Opa und unser Sohn trägt sogar seinen Namen. Danke für den wertvollen und den inspirierenden Podcast, den ich nicht mehr missen möchte und der einzige ist, den ich höre. Guck mal, das haben wir geschafft. Dafür braucht man natürlich auch immer schon so ein bisschen Zeit, natürlich über die Woche auch. Also so immer so knapp für anderthalb Stunden, ein bisschen mehr manchmal noch, manchmal bis zwei Stunden. Und es ist einfach toll, dass ihr euch diese Zeit nehmt. Vielen, vielen Dank. Mhm. Und Diana Fresen hat auch geschrieben, übrigens nochmal zu Mascha Kaleko, die wir auch die letzten Wochen wieder abgefeiert haben. Und es haben ganz viele Lieblinge haben uns diesen Tipp gegeben. Ja. Also einmal gibt es dieses Buch von Volker Weidermann, Wenn ich eine Wolke wäre. Und das ist ja über Mascha Kaleko und die Reise ihres Lebens. Ein Roman, ein aktueller Roman, der zurzeit in den Buchläden liegt. Mhm. Aber man kann ihn auch kostenlos in der ARD Audiothek als Hörbuch gerade hören.
Guter Tipp.
Ja, und den Tipp wollen wir jetzt dann nochmal an alle weitergeben. Ich bin ja persönlich nicht so ein Hörbuch-Fan, aber viele sind es. Mhm. Ne? Und insofern, ja, Diana schreibt, mir hat es viel Freude gemacht, mehr über das Leben dieser tollen Dichterin zu erfahren und viele ihrer Gedichte zu hören, die offensichtlich auch in diesem Buch dann erwähnt sind und drin sind. Ne?
Mhm. Pass mal auf, nicht, dass uns da irgendeine wichtige Info entgeht und in dem Buch, aber naja, zum Beispiel kann ja Diana uns erzählen, wenn sie das Hörbuch gehört hat, ob da nochmal über die Tafel in der Minetta Street gesprochen wird. Wer für die verantwortlich ist. Das ist ja noch das letzte Puzzleteil, das uns noch fehlt. Wir müssen wissen, wer die da angebracht hat und wer
ich glaube nur, mit ihrem Tod ist wahrscheinlich Schluss in dem Roman. Also selbst eventuell ist es nur eine Episode, sie stirbt vielleicht gar nicht, aber es wird ja nicht die Geschichte danach erzählt.
Gut,
ne? Es geht ja nur um Mascha selber.
Hast recht.
Würdest du für uns nochmal ein Mascha-Gedicht raussuchen?
Ja. Sagst du Stopp? Ich blättere. Ich habe hier das Gesamtwerk.
Oh ja, ja, ist spannend, ist gut.
Wertvoll, wertvoll, wertvoll. Warte. Das sind so viele Eselsohren drin.
Segels.
Warte mal, die sind natürlich alle recht lang, nicht wahr?
Okay, aber es gibt ja auch ein paar kürzere dabei.
Ja, sag Stopp.
Stopp.
Gut. Also, die Preisgabe. Sehe ich jetzt, warte mal.
Die Preisgabe, okay, was mag das wohl sein?
Also ich habe keine Ahnung, ich habe ja jetzt einfach nur, du hast Stopp gesagt.
Ja, habe ich gemacht, die Preisgabe, okay.
Nee, da drüber, das kenne ich, das da drüber. Nachschrift. Verehrte Redaktion, ich weiß, das drucken Sie um keinen Preis. Denn tun Sie es, toben alle Tanten vom Schutzverein der Immigranten. Falls sich dergleichen hier befindet, wo nicht, so wird er rasch gegründet, zum Zwecke radikaler Vernichtung der viel zu deprimierenden Dichtung. Zitat: Ein Blatt, für das 10 Cent wir zahlen, soll uns das Dasein rosig malen. Wie wagt MK sich zu erdreisten? Das kann sich nur das Leben leisten. Auch wieder so frech, oder?
Ganz schön.
Mann, Mann, Mann. Denn tun Sie es, toben alle Tanten vom Schutzverein der Immigranten. Das drucken wir um keinen Preis. Zum Zwecke radikaler Vernichtung. Mann, die hat die Wörter so schön kombiniert. Ich kann das gar nicht fassen, dass man Worte, die ja auch in unserem Wortschatz sind, so neu sortieren kann. Weißt du, wie sie es getan hat?
Ja.
Natürlich machen das alle Lyriker und Lyrikerinnen, aber da beeindruckt es mich immer ganz besonders. Das war die Nachschrift von Mascha Kaleko.
Sehr schön. Katja Sichermann hat uns geschrieben, ist jetzt auch schon ein paar Wochen wieder her, aber da ist so ein Wort dabei, das ich ganz schön finde. Achtung, das Phänomen des zu flüssigen Gelees, du weißt, wir haben über Gelee und Quittengelee haben wir gesprochen, kenne ich nur zu gut. Das war bei uns jahrelang ein Dauerbrenner. Meine Großmutter hat fast das ganze Jahr über Gelee aus Früchten aus dem eigenen Garten gekocht und weil sie immer am Gelierzucker gespart hat, war das Ergebnis regelmäßig eher, fließfreudig. Aber statt sich zu ärgern, hat sie dem Ganzen einfach einen Namen verpasst. Rennfahrergelee. Im Keller standen dann Gläser mit Johannisbeergelee neben Rennfahrergelee-Johannisbeere.
Warte mal, aber wo ist denn da Rennfahrer, weil...
Das fließt so weit weg, weil das so schnell flüssig ist. Das geht einfach weg, zack. Rennfahrergelee.
Ich habe einfach bei mir auf die Aufkleber geschrieben, Gelee in Klammern flüssig.
Okay,
also ich bin da auch ganz offen und ehrlich. Ich sage auch allen Menschen, hier, ich schenke euch das Glas... Aber ich kriege gutes Feedback durch diese radikale Ehrlichkeit, wenn da flüssig in Klammern steht. Das ist ja dann mehr Saft als ein Gelee. So extrem ist es nicht. Aber ich bekomme das Feedback, benutze ich für eine Marinade, benutze ich für eine Salatsoße.
Super.
Habe ich im Kuchen irgendwie verwerten können, in irgendeiner Süßspeise, bla bla bla.
Toll.
Und immer wieder im Joghurt.
Könntest du es denn auch Rennfahrergelee nennen, Vorteil?
Es ist ein sehr gutes Bild, ein gutes Wort, aber... so schnell ist. Also wenn man einen Löffel auf einen Teller träufeln würde und den Teller um 90 Grad kippen würde, es würde nicht sofort machen wie Wasser.
Okay.
Es würde langsam rennen.
Ja, langsamer Rennfahrer mit Motorschaden halt und so.
So zum Beispiel.
Auf jeden Fall schreibt Katja noch, so wussten alle Bescheid. Das eine aufs Brot, das andere übers Vanilleeis oder in den Joghurt.
So,
siehst du, wie du gerade erwähnt
haben
hast.
Wir's doch.
Genau. Für die 70er war das schon ziemlich cool. Heute würde man das wahrscheinlich aber ganz fancy Premium-Fruchtkuli nennen und im Feinkostladen verkaufen. Aber vielleicht ist ganz retro Rennfahrer-Gelee ja auch was für dich, Anke.
Was ist Liebe das andere? Premium-Frucht, was?
Premium-Fruchtkuli. C-O-U-L-I-S. Nennt man nicht so kleine Kügelchen immer Kuli oder so? Fruchtkuli.
Ja. Wow, weiß ich gar nicht.
So.
Toll.
Und zum Schluss haben wir noch was Amüsantes von Andrea Filsecker. Mhm. Grüße aus Wien erstmal. Ach, guck mal, sie sagt, es ist köstlich, euch beim Probieren des Wienerischen zuzuhören. Danke, das freut uns sehr.
Nee.
Ja, okay. So, auch Manuel Rubey und Simon Schwarz amüsieren sich in ihrem Podcast schon länger über Verwechslungen von Sprichwörtern. Wir hatten es in letzter Zeit ja wirklich krass so. Völlig falsch zusammengesetzte Sprichwörter. Ja. Im Eifer des Gefechts kommt es wirklich zu den lustigsten Verdrehungen. Ich liebe es. Hier meine drei Favoriten, Doppelpunkt. Ich habe den Rochen schon gebraten.
Warte, das schreibe ich auf.
Ich habe den Rochen schon gebraten. Ah, ich habe den Rochen schon gebraten.
Nein.
Ich habe den Braten schon gerochen. Ich habe den Rochen schon gebraten.
Ist das lustig.
Ich danke lehnend ab.
Ich danke lehnend ab.
Ich lehne dankend ab. Ich danke lehnend ab. Ist auch schön. Ah ja, und wäre Fahrradkette, das kennen wir natürlich auch schon als Schnack von Lola Matthäus.
Ja.
Wäre Fahrradkette.
Ist
so.
Toll.
Ja, wird euch sicherlich zum Lachen bringen. Viele Grüße von Andrea. Ihr Lieben. Ganz, ganz, ganz vielen Dank für die Geschichten, die ihr eingeschickt habt. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com, das ist unsere Adresse. Und am nächsten Donnerstag, wie immer, dann eure Geschichten ausschließlich. Und kommenden Montag sind wir aber auch alle da für all das, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Und Kai Schumacher, mit dem werden wir dann auch nächste Woche schnacken.
Update.
Wird uns erzählen, unser Pianist in Residence, wie es war, als er als Kandidat aufgetreten ist bei Gefragt Gejagt.
Ganz kurz nochmal für mich, damit ich das kapiere.
Ja.
Wenn es richtig super cool gelaufen ist, ist er da mit Geld rausgegangen, richtig?
Ja.
Was ist das was ist die maximal mögliche zu erspielende Summe?
Das kann alles sein. Kann 30.000, 45.000 Euro sein. In der Regel wird es etwas kleiner sein.
Ja.
Na, man erspielt sich an dieser ersten Runde immer das, was dann in den Topf kommt.
Ja.
Und du musst schon dem Jäger entgegengehen. Und dadurch dieses bessere Angebot von vielleicht 29.000 Euro kriegen, muss ein Feld entgegengehen. Das überleben ja viele nicht, wenn sie sich darauf einlassen. Und ansonsten gehst du da meistens mit so 1.500, 3.500 an deinen Platz.
Ist auch viel
und hast
Geld.
Du vielleicht drei Leute, die sitzen da, wenn es gut läuft, mit 7.000 Euro, 8.000 Euro. Na, und das wird dann durch vier in der Regel geteilt, denn selbst wenn einer ausscheidet, wird der meist beteiligt, das sagen
das
sie dann immer.
Nett.
Ja, von daher, aber das ist schon ein bisschen Geld. In der Regel gewinnen aber die Jäger. Also man gewinnt nicht.
Ich bin aufgeregt. Okay,
ja,
gut.
Das wird voll spannend. Voll spannend. So, dann, ja, bis Montag, ne?
Bis dann, du Rennfahrer-Gelee.
Bis dann, du Premium-Fruchtkuli.